grüße euch. Ich möchte am Anfang beten. Herr Jesus, wir stehen heute wieder vor dir mit dem Wunsch und mit der Bitte, dass du redest durch dein Wort. Und Herr Jesus, meine Bitte ist, dass dein Reden, dass wir oft es hören, dass wir wirklich das hören, was du in deinem Wort sagen möchtest und nicht irgendwelche Gedanken vielleicht, die ablenkend sind. Jesus, möchte auch bitten, dass ich das gar nicht sage, was ablenkend ist, sondern Jesus, das, was du mit der Stelle sagen möchtest, Herr Jesus, möchte ich jetzt bitten, dass du mir schenkst, dass ich das sagen kann. Herr Jesus, wir bitten dir um das Wunder, dass du in unsere Herzen reinredest und dass wir dich lieben können dadurch umso mehr. Amen. Wir sind nach wie vor in Matthäus, werden es noch eine Zeit lang sein. Und die heutige Stelle sind die ersten Verse von Kapitel 9. Ich werde sie euch vorlesen und ich möchte euch bitten, dass ihr aufsteht, während ich Gottes Wort vorlese. Danke. Und er trat in das Schiff, fuhr hinüber und kam in seine Stadt. Und siehe, da brachten sie einen Gelähmten zu ihm, der auf einer Liegematte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und siehe, etliche der Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst: Dieser lästert. Und da Jesus ihre Gedanken sah, sprach er: Warum denkt ihr Böses in euren Herzen? Was ist denn leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Als aber die Volksmenge das sah, verwunderte sich sehr und pries Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hatte. Das ist der heutige Text. Ihr könnt euch gern wieder hinsetzen. Das Neue Testament, das beginnt mit den vier Evangelien, das ist euch bekannt. Und die ersten drei davon, Matthäus, Markus und Lukas, werden als die synoptischen Evangelien beschrieben, weil sie im Prinzip die sehr ähnlichen Ereignisse oder die gleichen Ereignisse auf sehr ähnliche Art berichten. Und wenn wir genau hinschauen, was Matthäus da erzählt, dann fällt uns auf, dass in den anderen Evangelien diese Begebenheit viel, viel ausgeschmückter und mit mehr Details berichtet wird. Wir wissen zum Beispiel aufgrund der anderen Evangelien, dass die Volksmenge so dicht in dem Haus beieinander gestanden ist, wo Jesus gelehrt hat, dass die Freunde gar nicht den Gelähmten zu Jesus hinbringen haben können, weil alle dicht auf dicht gedrängt waren. Wir wissen zum Beispiel auch, dass sie einen Ausweg gefunden haben aus dieser Situation und aufs Dach raufgeklettert sind, das irgendwie durchlöchert haben, wie auch immer damals die Dachdeckkunst war, aber das ist ihnen gelungen und dass sie den Gelähmten zu Jesus auf dieser Liege durchs Dach hinuntergelassen haben. Wenn wir jetzt aber auf das hinschauen, was wir von Matthäus über dieses Ereignis berichtet sehen, dann fehlen diese ganzen Details, das mit dem Dach, das mit den dicht gedrängten Menschen. Und es scheint so zu sein, als würde Matthäus in seiner Erzählung ganz bewusst auf das Wichtigste sich fokussieren. Und da wir jetzt nicht quasi heute so einen Überblick über die ganzen synoptischen Evangelien machen, sondern den Text aus Matthäus anschauen, stellt sich natürlich die Frage, auf was will Matthäus, dass wir uns da fokussieren? Auf was sollen wir achten? Was aufgrund der Vokabeln, die da vorkommen, geht es weiter? Aha. Okay, also irgendwie klappt es nicht genau. Ich werde es euch mehr erzählen, dann als dass ich da weiterklicke. Oder vielleicht kann jemand mal wegen der Batterie schauen. Okay. Was wir da sehen, ist, dass Jesus uns an zwei Stellen zum genauen Hinschauen auffordert. Da steht zweimal siehe. Und zwar, jetzt muss ich ein bisschen nachschauen, weil das hätte jetzt alles super schön markiert sein sollen. Und zwar in Vers 2, da steht, und siehe, da brachten sie einen Gelähmten. Also da möchte Matthäus, dass wir genau hinschauen. Und in Vers 3, und siehe, etliche der Schriftgelehrten sprachen. Also zweimal fordert er uns auf zum genauen Hinschauen. Und eben an diesen zwei Stellen beschreibt Matthäus, dass auch Jesus etwas gesehen hat. Und zwar einmal sieht er etwas bei den Freunden, die den Gelähmten bringen, und einmal sieht er etwas bei den Schriftgelehrten. Und zum Schluss werden wir auch noch sehen, dass die Volksmenge etwas sieht. Und deswegen, da es so sehr ums Sehen geht in diesem Abschnitt, möchte ich euch bitten, wirklich genau hinzuschauen und sozusagen die Aufforderung oder die Challenge von Matthäus jetzt irgendwie aufzunehmen und dort hinzuschauen, auf was er uns fokussiert hinführen möchte. Können wir die Folie einblenden, wo der erste Vers dargestellt wird? Danke. Und da lesen wir, der erste Vers: Und er trat in das Schiff, fuhr hinüber und kam in seine Stadt. Wenn wir uns jetzt daran erinnern, was wir am letzten Sonntag gehört haben, danke. Ah, okay. Es funktioniert scheinbar doch. Wenn wir jetzt genau uns nur in Erinnerung rufen, was wir das letzte Mal gehört haben, dann war das diese Austreibung der Dämonen, wie die Dämonen in die Schweine gefahren sind, wie die Schweine den Abhang hinuntergestürzt sind und wie die Menschen in der Stadt damit gar nichts haben anfangen können, außer dass sie wütend waren und Jesus gebeten haben, heimzufahren oder zumindest sie zu verlassen. Und dieser Vers 1 ist im Prinzip der Abschluss von dieser Begebenheit, weil er macht genau das, was sie ihn gebeten haben. Er fuhr wieder zurück, er hat diese Gegend verlassen. Stimmt, es geht wirklich. Danke. Wenn wir uns jetzt die Einteilung von der heutigen Stelle anschauen wollen, es geht um diesen Gelähmten, aber an diesem Gelähmten macht Jesus ganz deutlich, dass es sehr stark um Vergebung geht. Und deswegen habe ich entlang des Themas Vergebung die Punkte heute gegliedert, und dass ihr euch ein bisschen orientieren könnt, die Sneak Preview auf die Punkte, und zwar der Trost der Vergebung, die Notwendigkeit der Vergebung, die Autorität zur Vergebung und der Preis der Vergebung. Das sind die Punkte heute, und bis um 2 sind wir sicher fertig damit. Der Trost der Vergebung. Wir lesen, und siehe, da brachten sie einen Gelähmten zu ihm, der auf einer Liegematte lag, und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Was sieht Jesus bei diesem Menschen? Bei diesem Menschen sieht er ihren Glauben. Das ist das, was wir da lesen. Jesus sieht ihren Glauben. Wenn wir jetzt ein bisschen zurückschauen in das letzte Kapitel, da waren verschiedene Ereignisse und ich hoffe, ihr könnt euch noch an jedes einzelne davon erinnern. Wir haben diese aussätzige Person gehabt, die zu Jesus hinkommen ist und die Jesus gebeten hat, dass er sie heilt. Wir haben diesen Hauptmann gehabt, der im Glauben zu Jesus gekommen ist und um die Heilung von seinem Diener gebeten hat. Und wir haben die Stillung des Sturms erlebt, in dem die, die Jesus eigentlich am besten kannt haben, auf einmal kleingläubig geworden sind und so weiter. Wir haben verschiedene Ereignisse gelesen und drüber gehört und haben immer wieder die Reaktion der Menschen gesehen. Und die Reaktion der Menschen war einerseits Glauben und andererseits Nicht-Glauben. Und in dieser Begegnung sieht der Herr Jesus wieder den Glauben von diesen Freunden. Das vergangene Kapitel beschrieben hat, war die Kraft, die Jesus gehabt hat, über Krankheiten, böse Geister, über die Naturgewalten. Und das, womit wir heute konfrontiert sind, in einer gewissen Form, ist was Neues. Aber da kommen wir noch drauf zu sprechen. Es ist offensichtlich, warum die Freunde den Mann zu Jesus bringen. Also ich denke, jeder, der vorher aufgepasst hat, als ich vorgelesen habe, der hat richtig wahrscheinlich die Spannung gemerkt. Die bringen den Gelähmten zu Jesus und ihre Hoffnung ist, dass der Jesus, von dem sie jetzt schon einiges gehört haben, dass der Jesus ihren Freund wieder gesund macht, dass er wieder gehen kann. Das glauben sie. Sie glauben, dass Jesus das kann, sonst hätten sie ihn da gar nicht angeschleppt. Was jetzt aber Jesus sagt in der Stelle, ist dann doch irgendwie ein bisschen erstaunlich. Und zwar, wahrscheinlich sieht man die Farben nicht so gut, aber der letzte sichtbare Satz sozusagen, da steht, dass Jesus zu ihm gesagt hat, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Versetzt euch mal in diese Situation rein. Die Freunde schleppen den Gelähmten zu Jesus. Sie haben diese Erwartung, dass Jesus ihren Freund gesund macht. Und jetzt sagt Jesus sowas. Was glaubt ihr, was in dem Moment durch ihre Köpfe gegangen ist? Enttäuschung vielleicht? Verwunderung, Unverständnis, die Bibel sagt es nicht genauer. Aber scheinbar hat Jesus in der Situation etwas erkannt, was unserem Blick noch nicht so aufgefallen ist und dem der Freunde auch nicht so. Und zwar, dass es ein noch viel größeres Problem gibt, als das ganz offensichtlich dieser gelähmte Mann hatte. Und dieses größere Problem, das hat eine viel höhere Dringlichkeit gehabt, dass sich Jesus um dieses Problem kümmert. Wie am Anfang schon erwähnt, wir werden zum genauen Hinschauen aufgefordert. Deswegen machen wir das jetzt. Und wenn wir genau hinschauen, sind ja auch die Worte, die Jesus verwendet, sehr zum drüber nachdenken. Und zwar, er sagt zu dem Mann, sei getrost. Das heißt, er will ihm einen Trost zusprechen. Nur was ist dieser Trost, der ihm zugesprochen wird? Er sagt, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Stellt euch mal vor, heute nach dem Gottesdienst, inspiriert durch die Predigt und durch das, was Jesus da gesagt hat, geht zu heim, klingelt bei allen Nachbarn durch und sagt, seid getrost, eure Sünden sind euch vergeben. Abgesehen davon, dass wir das nicht können, aber rein die Reaktion der Leute. Es wäre wahrscheinlich niemand, der dadurch sich getröstet fühlt. Vermutlich. Warum ist es für diesen Gelähmten ein Trost, dass Jesus ihm die Sünde vergibt? Diese Worte von Jesus sind nur dann tröstlich, wenn dem Gelähmten bewusst ist, dass er Schuld hat. Und ich gehe davon aus, dass trotz dieses offensichtlichen Problems des Gelähmtseins, dass wenn Jesus das ernst meint und er nicht zynisch ist, dass er ihm wirklich in dem Moment Trost zuspricht. Und ich hoffe, ihr wart alle schon mal in der Situation, dass ihr euch eurer Schuld, die ihr vor dem Herrn habt, dass euch der Schuld bewusst wart. Und in der Situation ist jetzt dieser Gelähmte vermutlich auch. Und Jesus redet zu ihm und sagt, sei getrost, deine Sünden sind dir vergeben. Für jemand, der sich seiner Schuld bewusst ist, ist es der größte Trost, den er erfahren kann. Es ist kein Zynismus von Jesus, sondern er tröstet ihn wirklich. Nur wenn ich mir meiner Schuld bewusst bin, ist das Angebot zur Vergebung wirklich ein Trost. Genauso wie wir gesehen haben, dass Jesus den Glauben der Freunde sieht, sieht er auch dieses Problem, vor dem der Gelähmte steht, diese Sünde. Es ist nicht unbedingt das körperliche Problem, sondern dieses Problem, das der Mann in Beziehung zu Gott hat, und dieses Problems nimmt er sich gleich am Anfang an. Und dieses, dass er sich dieses Problems annimmt, das tröstet. Deswegen der Trost der Vergebung. Der nächste Punkt ist die Notwendigkeit der Vergebung. Nachdem jetzt Matthäus erzählt hat, wie der Gelähmte Trost erfahren hat, richtet sich jetzt der Fokus, von dem Matthäus berichtet und wo er uns wieder auffordert zum Hinschauen, richtet sich jetzt der Fokus auf die Schriftgelehrten, und zwar auf das, was sie sagen und denken. Was sagen sie? Und siehe, etliche der Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst, dieser lästert. Mit dieser ist Jesus gemeint. Das heißt, die Schriftgelehrten sind überzeugt davon, dass Jesus lästert. Warum? Was sagt Jesus? Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und wir wissen, dass eigentlich nur Gott Sünden vergeben kann. Und warum denken jetzt die Schriftgelehrten, dass Jesus lästert? Weil Jesus etwas für sich in Anspruch nimmt, was eigentlich nur Gott machen kann. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Und da zu dem Zeitpunkt den Schriftgelehrten eine wichtige Information noch fehlt oder sie vielleicht sie noch nicht sehen wollten, ist irgendwie ihre Reaktion ja auch nachvollziehbar, dass sie glauben, dass Jesus Gott lästert, wenn er für sich in Anspruch nimmt, dass er die Sünden vergeben kann. Und deshalb ist dann auch die Reaktion von Jesus verständlich, wo steht, und als Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, ich verstehe eure Gedanken, da ihr noch gar nicht wissen könnt, dass ich Gott bin. Der steht nicht da, sondern da steht, und da Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, warum denkt ihr Böses in eurem Herzen? Was Jesus sagt, ist, dass diese Gedanken, die die Schriftgelehrten haben, dass die böse sind. Wissen wir, was sie denken? Ja, wir wissen, was sie denken. Sie denken und sie sagen, dass Jesus Gott lästert, weil sie nicht glauben, dass Jesus selber Gott ist und dass er dadurch Sünden vergeben kann. Und wenn Matthäus uns jetzt so zum deutlich Hinschauen aufruft, dann wird deutlich, wenn wir uns die Situation anschauen, dass es böse ist und Sünde ist, Jesus nicht als Gott zu erkennen. was heißt Jesus als Gott zu erkennen? Oder was bedeutet eigentlich Jesus nicht als Gott zu erkennen? Das bedeutet, dass wir ihm nicht mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele und mit unserer ganzen Kraft lieben. Und das ist die Sünde und die bösen Gedanken, in denen die Pharisäer quasi drinstecken. Und genauso wie der Gelähmte Vergebung der Schuld braucht, brauchen diese Vergebung auch die Schriftgelehrten. Und genauso wie die Schriftgelehrten brauchen auch wir Vergebung dafür, wenn wir nicht Jesus als den Herrn und Gott anbeten und ihm die Ehre geben, die ihm gebührt. Wenn wir andere Sachen mehr lieben als Gott, vielleicht sogar, dass wir uns selbst mehr lieben. Deswegen stehen wir in der Notwendigkeit, dass wir Vergebung brauchen. Als nächstes kommen wir zur Autorität, vergeben zu können, die Autorität zur Vergebung. Schauen wir nochmal zurück, was die Frage ist, die Jesus den Schriftgelehrten stellt. Und zwar, er fragt sie, was ist denn leichter, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Hätten die Schriftgelehrten jetzt irgendwie diese Frage beantwortet, dann wäre wahrscheinlich ihre Antwort eine komplette andere gewesen als die Antwort, die wir heute geben würden. Was denkt ihr mit unserem heutigen Wissen, unserem heutigen Denken, was ist aus eurer Sicht das Leichtere? Was ist leichter gesagt? Aus meiner Sicht ist es leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, weil alles andere ist überprüfbar. Wenn der Gelähmte da liegt, die Menschen haben ihn gekannt, der war sein ganzes Leben schon bei ihnen, der hat nicht gehen können. Und aus unserer Sicht ist es viel leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, als zu ihm zu sagen, steh auf und geh umher. Das Steh auf und geh umher wäre eine verifizierbare Aussage. Jeder kann beobachten, ob das eintritt oder nicht. Für die Schriftgelehrten damals war es jedoch genau andersrum. Und zwar, wie wir vorher schon ein bisschen angedeutet gesehen haben durch ihre Reaktion, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, ist aus ihrer Sicht absolut gotteslästerlich, da nur Gott alleine in der Lage ist, Sünden zu vergeben. Und aufgrund der alttestamentlichen Schriften, in denen sie sich ja super auskannt haben, waren sie vertraut mit Heilungen, zum Beispiel Mose, Aaron, Elia, Elisa, es sind überall Heilungen passiert und deswegen war das für sie viel naheliegender, dass jemand geheilt wird, als dass jemand Sünde vergeben bekommt. Aber durch diese rhetorische Frage, die Jesus hier stellt, macht Jesus klar, dass er eigentlich das mit seiner Aussage getan hat, was das viel Schwerere ist. Jemand zu sagen, dass seine Sünden vergeben sind, das ist das, was nur Gott zusteht. Und wenn diese Aussage von Jesus keine Gotteslästerung ist, dann stellt er hier ganz deutlich fest, dass er selber Gott ist. Wenn er den Anspruch für sich erhebt, dass er Sünden vergeben kann, etwas, was alleine Gott machen kann, und das keine Gotteslästerung ist, dann hat er damit recht, Sünden zu vergeben, deswegen, weil er selber Gott ist. Und um das jetzt den Schriftgelehrten auch zu verdeutlichen, sprach er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und der Mann stand auf und ging heim. Ich habe vorher gerade mit dem Peter über die Stelle geredet, neben dem, dass er grundsätzlich in der Lage ist zu gehen, erstaunlich ist, ist, dass er nicht 3 Jahre Physiotherapie machen muss, um seine Muskeln aufbauen und seine Gelenke, ich kenne mich nicht aus, zu trainieren und was auch immer, sondern Jesus sagt es zu ihm, er steht auf und geht heim. Jesus hat ihn geheilt. Wahnsinn, oder? Was Jesus dadurch sagt, ist, dass, oder was er dadurch zeigt, ist, dass er das Einfachere dieser 2 Dinge tut und dass er dadurch auch die Autorität hat, das Schwerere zu tun. Nämlich hätte er Gott gelästert mit seiner Aussage, er möchte Sünden vergeben oder er vergibt ihm die Sünde. Warum schenkt dann Gott dieses Wunder ihm, dass er dann diesen Menschen heilen kann? Ähnliche Überlegung sehen wir auch im Johannesevangelium im Kapitel 9 bei dem Blinden. Der argumentiert ähnlich. Wie kann jemand, der nicht Gott ist und der Gott lästert, wie kann der so ein Wunder tun? Matthäus unterstreicht diesen Punkt, dass Jesus die Autorität hat, indem er noch eine spezielle Redewendung hinzufügt. Und zwar, er sagt, er redet von dem Sohn des Menschen. Was bedeutet Sohn des Menschen? Wir haben es vor ein paar Wochen schon mal ganz kurz gehört. Sohn des Menschen bedeutet 2 Sachen. Einerseits bedeutet Sohn des Menschen einfach, er war ein ganz normaler Mensch. Er war Sohn eines Menschen. Aber auf der anderen Seite ist Sohn des Menschen auch ein Begriff, der im Alten Testament eine sehr gewichtige Stelle hat. Und zwar im Daniel, ich will es euch vorlesen, Daniel Kapitel 7, Verse 13 und 14, da steht, und ich sah in den Nachtgesichtern und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre, Königtum verliehen, und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Der Sohn des Menschen bekommt hier von Gott, dem Hochbetagten, die Herrschaft über alles übertragen. Und das ist dieser Titel, den sich Jesus da jetzt gerade selber gibt. Damit macht Jesus deutlich, dass er einerseits ein normaler Mensch ist, ein Sohn des Menschen, und dass er andererseits der Sohn des Menschen ist, von dem da in Daniel die Rede ist. Der von dem Hochbetagten von Gott selbst all das übertragen bekommt, was nur Gott gebührt. Und damit zeigt er, dass er auch die Autorität hat, Sünde zu vergeben. Von welcher Sünde ist da die Rede? Die Sünde, ihn nicht als Gott zu erkennen. Der Preis der Vergebung, unser letzter Punkt. Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Die Frage ist, was kostet Vergebung? Und die Frage, die da Jesus stellt, ist, was ist leichter zu sagen, die Sünden sind dir vergeben, oder steh auf und geh umher? Und wenn wir uns ganz ehrlich sind, ist eigentlich beides nicht leicht, wenn man es in seiner ganzen Konsequenz durchdenkt. Aber für uns ist zu sagen, hey, deine Sünden sind dir vergeben, relativ bedeutungslos. Wir haben nicht das Bewusstsein, dass Gott allein Sünden vergeben kann. Und vielleicht ist uns nicht einmal bewusst, dass wir überhaupt Vergebung brauchen. Es ist für uns relativ leicht hingesagt. Und Jesus stellt eben diese Frage nach der Leichtigkeit. Jesus selber, wenn er aber Sünde vergibt, ist es für ihn alles andere als leicht, Sünde zu vergeben. Warum? Wir wissen, dass Jesus, Gott selbst, auf die Erde gekommen ist, die Herrlichkeit beim Vater verlassen hat und Mensch geworden ist, steht in Philippa. Das heißt, Sünden zu vergeben, der erste Schritt war, Mensch zu werden, und das hat ihn gekostet, die Herrlichkeit beim Vater aufzugeben. Im Hebräer lesen wir, dass er dadurch, was er gelitten hat, gehorsam gelernt hat. Das heißt, nicht nur, wenn wir uns daran erinnern, wie der Dienst von Jesus eigentlich angefangen hat, dann ist es dadurch, dass er vom Heiligen Geist in die Wüste geführt worden ist, zu dieser 40-tägigen Versuchung. Und in dieser 40-tägigen Versuchung hat er nichts zum Essen gehabt, er hat gefastet. Warum? Weil ihn der Geist in die Wüste geführt hat. Es war der Wille von Gott, dem Vater, dass er diese 40 Tage da in der Wüste aushält. Und ganz anders, als es bei Adam und Eva war, die eigentlich eine Menge zum Essen gehabt haben und nur eine Frucht nicht haben essen dürfen, hat Jesus für 40 Tage gar nichts zum Essen gehabt. Und wenn wir dann lesen, dass er durch das, was er gelitten hat, gehorsam gelernt hat im Hebräer, dann ist uns vielleicht bewusst, dass dieses aufs Essen verzichten und nicht irgendwie tricksen und sich da nicht vom Teufel zu irgendwelchen Shortcuts irgendwie verführen zu lassen, sich schnell selber Brot zu machen, dass ihm das gekostet hat, dass er weiter bereit war, dem Vater gegenüber gehorsam zu sein und aufs Essen zu verzichten, um diesen Gehorsam zu lernen. Was hat es mit uns zu tun? Damit Jesus uns unsere Schuld vergeben kann, war er bereit, ein Leben zu leben, das nicht nur am Ende, oder sagen wir, ja, das nicht nur am Ende diesen unendlichen Schmerz beinhaltet hat, sondern wo er während seines ganzen Lebens schon bereit war, im Gehorsam zu lernen. Und das ist der Gehorsam, den wir eigentlich hätten haben sollen. Und am Kreuz bietet uns Jesus sein gehorsames, Gott wohlgefälliges, sündloses Leben im Tausch für unsere Schuld an. Für ihn zu vergeben bedeutet, dass er das, was er nie gemacht hat, gesündigt, also zu sündigen, dass er diese Sünde auf sich genommen hat, dass er für diese Schuld bezahlt hat. Wenn er jetzt fragt, was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh umher, hat die Frage ganz eine andere Bedeutung. Es ist für ihn nicht leicht zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Es ist für ihn nicht bedeutungslos dahingesagt. Ihn hat es alles gekostet. Der Preis der Vergebung ist, dass Gott selbst die Sünde trägt. Als aber die Volksmenge das sah, verwunderte sie sich und pries Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hatte. Das Volk hat jetzt gesehen, wie Jesus diesen Gelähmten seine Gesundheit wieder geschenkt hat. Das war das, was augenscheinlich für sie wahrnehmbar war. Und allein das, obwohl wir jetzt wissen, das war das Leichtere dieser zwei Taten, die Jesus da getan hat. Allein das für sie Wahrnehmbare, steht da, hat die Menschen dazu gebracht, dass sie sich verwundert haben und dass sie Gott gepriesen haben. Das Wort verwundern ist eigentlich eins, das man vielleicht besser mit sich fürchten oder Ehrfurcht haben ausdrücken kann. Durch das, was die Menschen da gesehen haben, was Jesus getan hat, sind sie in Ehrfurcht vor Gott kommen. Und was war ihre Reaktion? Sie haben Gott dafür gepriesen. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wo, wenn wir verstehen, worauf Matthäus da in seiner Geschichte fokussiert und was er uns damit sagen möchte, ist es genau der Punkt, wo er uns hinführen möchte. Und zwar, dass wir ehrfürchtig vor Gott stehen und ihn preisen. Ihn preisen dafür, dass er die Macht hat, Lahme gehen zu lassen und vielmehr, dass er die Macht hat, Sünden zu vergeben. Ich habe euch darauf aufmerksam gemacht, dass diese Worte, die Jesus dem Gelähmten gesagt hat, sei getrost, mein Sohn, dass das wirklich Worte des Trostes waren. Und ich möchte euch bitten, dass ihr euch Zeit nehmt, um zu schauen, sind diese Worte des Trostes auch Trost für euch? Ist euch bewusst, welche Schuld ihr vor Gott habt, die nur Jesus dadurch, dass er schuldloses Leben geführt hat, uns wegnehmen kann durch seinen Tod am Kreuz und uns sein schuldloses Leben geben kann? Ist euch diese Schuld bewusst und führt euch das in dieses Getröstetsein rein, das der Herr Jesus dem Gelähmten zugesprochen hat, und führt euch das in diese Dankbarkeit rein. Ich glaube, alle Zutaten sind notwendig, wenn man verstanden hat, was da wirklich passiert ist. Herr Jesus, das zu begreifen, was da wirklich passiert ist, unsere Schuld überhaupt sehen zu können, die überhaupt glauben zu können, Herr Jesus, dafür braucht es ein Wunder. Das Wunder, dass dein Heiliger Geist an uns zu arbeiten beginnt. Herr Jesus, ich möchte bitten, dass wir alle nicht heimgehen und das vergessen, was wir da gerade gehört haben, sondern dass wir dich als den vor Augen haben, der uns tröstet dadurch, dass er uns unsere Schuld vergibt, die Schuld, die für ewig zwischen uns und Gott gestanden wäre. Und Jesus, ich möchte dich wirklich preisen, so wie das Volk dich gepriesen hat, dafür, dass du bereit warst, diesen Weg des Leidens und der Schmerzen zu gehen, dass du bereit warst, nicht irgendwelche Auswege zu suchen, die es dir leichter gemacht hätten, sondern dass du für uns gehorsam warst, dein ganzes Leben in den Tod rein, damit du uns die Schuld vergeben kannst. Es ist nicht leichtfertig, wenn du sagst, deine Sünden sind dir vergeben. Amen.